mit der Menge. Denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher könnte jemand diese hier in dieser Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie aber sprachen: 7. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen aus der Jugend meines Glaubenslebens. Ich erinnere mich noch gut, wie ich mit 17 Jahren, nachdem ich frisch zum Glauben gekommen war, mir über eine Frage Gedanken machte, und zwar: Wie kann ich Gott mehr erleben? Wie kann ich Gott mehr erleben? Ich will Gott mehr erleben, ich will ihn in meinem Leben haben, ich will ihn Dinge sehen von ihm, ich will Dinge erleben mit ihm. Ich will nicht in dieses normale, eintönige Gemeinde gehen, Jugendgruppe gehen, eintönige. Ich will spektakuläre Sachen erleben mit ihm. Ich will Gott erleben. Damals gab es viele Lieder, zum Beispiel, wenn wir in der Jugendgruppe waren, Lobpreislieder, die genau das auch als Thema hatten. I want to know you more, I want to see you more, ich will dich mehr erleben, mehr von dir, mehr von dir. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie das geht. Und dann gab es natürlich da einige Sachen, die da reinkamen. Es war die Zeit mit dem Gebet des Jabes. Vielleicht kennen das einige von euch. Wenn ihr es nicht kennt, müsst ihr es nicht googeln, ihr habt nichts verpasst, aber das Gebet des Jabes ist toll, es ist der Schrift, aber das, was sich dann darum gruppiert hat, quasi als Bewegung. Es gab noch viele, viele andere Sachen, die halt reingingen. Und ich habe mich gefragt, ja, wo kann ich den Gott erleben in meinem Leben? Die naheliegendste Antwort war Lobpreismusik. Lobpreismusik. Bei Lobpreismusik kann ich Gott erleben, weil beim Lobpreismusik, wenn der Refrain kommt, da läuft mir ein Schauer den Rücken runter. Und am Ende dieser triumphale Akkordwechsel, bis dann mein Freund, der den Lobpreis geleitet hatte, einmal zu mir kam und mich gefragt hat: Was glaubst du, warum der Heilige Geist immer beim Akkordwechsel kommt? Das hat mir echt zum Nachdenken gebracht, ja. Hab gedacht, ja, vielleicht ist es einfach ein Stück weit auch einfach eine natürliche Reaktion meines Körpers auf Musik, auf die wunderbare Gabe von Musik, und das ist ein wunderbares Geschenk Gottes, aber vielleicht ist es nicht Gott erleben, was ich da merke. Und ich musste viel über diese Frage nachdenken. Und gleichzeitig gab es Menschen in meinem Leben, die mir auch andere Sachen gezeigt haben. Und ich las in der Bibel auch viel dazu, hatte damals sogar einen Kurs, einen Glaubenskurs, den ich mir gekauft habe, der hieß Experiencing God, also Gott erleben. Das war wirklich ein Thema damals in meinem Leben. Eine Sache kann ich mich noch gut erinnern, die ich damals las, war Johannes 14, 21. War übrigens auch in diesem Kurs drin. Da steht: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wow, genau das wollte ich. Ich will, dass Gott sich in meinem Leben offenbart. Ich will, dass er krasse Sachen tut. Ich will ihn erleben. Aber das war hier plötzlich etwas ganz anderes. Gebote halten, folgen, Jesus lieben, ihm nachfolgen. Jesus sagt: Gott erlebt, wer mir nachfolgt, in Gehorsam und Treue. Das war für mich damals revolutionär. Ein kleiner Ausschnitt aus meinem jungen Christenleben. Und vielleicht fragst du dich auch, oder vielleicht hast du dir auch die Frage mal gestellt: Kann ich eigentlich Gott mehr erleben? Ist das dein Wunsch? Ich glaube, es ist ein guter Wunsch, ein wichtiger Wunsch, ein sehr, sehr richtiger Wunsch, den wir haben sollten, Gott mehr zu erleben. Aber wie kann ich denn Gott mehr erleben in meinem Leben? Das ist ein Thema des heutigen Predigttextes, auch wenn du dich das vielleicht überraschen mag, was diese beiden Geschichten damit zu tun haben. Ich möchte dir es zeigen, denn diese beiden Geschichten haben natürlich auch noch viele andere Themen, aber sie haben eine thematische Klammer. Und diese thematische Klammer ist folgende. In der Wüste gibt es eine riesige Gruppe von Menschen, die ein Wunder erlebt. Die Jesus in seiner vollen Macht erlebt. Etwas, das er sonst nie tat. Solche Riesenbrimborium, Riesenwunder. Und es gibt eine andere Gruppe in dieser zweiten Geschichte, die ein Wunder sehen will, aber keins sieht. Die einen sehen ein Zeichen vom Himmel und wollen es nicht. Die anderen wollen ein Zeichen vom Himmel und sehen es nicht. Hier sind geistlich arme Heiden, die Gottes Macht erleben, und dort sind religiös, biblisch geschulte Eliten, die nur Gottes kalte Schulter kriegen. Wir haben hier wieder so eine Kontrastgeschichte, wenn ihr euch das letzte Mal erinnert, die uns Markus zeigt. Und ja, es geht ja auch um Brotvermehrung und die wunderbare Kraft Gottes. Und ja, es geht ja auch um den Konflikt der Pharisäer mit Jesus. Aber eine Sache ist wirklich ein Thema dieser beiden Geschichten, die quasi von beiden Enden uns ein rundes Bild vermitteln von etwas ganz, ganz Wichtigem. Nämlich, dass die Gott erleben, die in Demut Jesus nachfolgen. Und dass nicht die Gott erleben, die wie wahnsinnig auf Zeichen und Wunder aus sind. Und lasst uns diese beiden Begebenheiten heute Morgen betrachten. Nämlich erstens diese Speisung der 4000, bei der wir erleben, wie Jesus sich als guter Hirte offenbart. Und lasst uns daraus lernen, erstens, wie treue Schafe Gott erleben. Treue Schafe erleben Gott, denn treue Schafe erleben den Hirten. Und lasst uns zweitens betrachten diese andere Geschichte der skeptischen Zeichensucher, die nur Gottes kalte Schulter erleben und nichts weiter. Lasst uns diese erste Begebenheit betrachten, diese sogenannte Speisung der 4000. In Vers 1 erfahren wir Folgendes. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen. Diese Begebenheit fand höchstwahrscheinlich immer noch auf der anderen Seite des Sees Genezareth statt. Ihr wisst ja, wir sind auf dieser Reise durchs Heidenland. Jesus ist über die Berge des Libanons von den Küstenregionen zurückgekehrt zur Dekapolis an den See Genezareth, aber eben auf der anderen Seite. Dieses Wort oder diese Worte in jenen Tagen verbinden diese Geschichte mit dem, was vorher passiert ist. Also die Speisung der 4000 hängt zusammen mit dieser Reise im Heidenland, die in Kapitel 7, Vers 24 beginnt, wo Jesus und seine Jünger Israel verlassen und sich auf eine wochenlange Reise durch das Gebiet der Nichtjuden begeben, von der wir fast nichts erfahren. Wir erfahren nur drei Sachen im Markus-Evangelium. Jesus vertreibt einen unreinen Geist, Jesus heilt einen Kranken und Jesus speist eine Volksmenge. Diese drei Wunder bilden einen Dreiklang. Es sind drei Töne, die zusammen eine wunderschöne Harmonie ergeben, der für Jesus Zeiten absolut fremd klang in den Ohren. Und dieser unbekannte Akkord, diese unbekannte Harmonie ist, der jüdische Messias ist auch der Herr und der Retter der Nichtjuden, der Heiden. Diese drei Wunder zeigen, dasselbe, was Jesus für die Kinder Abrahams tat, tut er auch für die Heiden. Er vertreibt Dämonen, er heilt Kranke und er speist eine Volksmenge. Manche Theologen, die lesen dann so eine Geschichte und sagen, oh, das ist doch das gleiche wie in Kapitel 6. In Kapitel 6 gibt es die Speisung der 5000, ihr habt die Predigt ja gehört. Das ist ja genau das gleiche, da kommt ja genau das gleiche vor. Da ist eine Volksmenge und da sind Tausende und Jesus fragt, wie viel Brote habt ihr? Und sie haben 7 Brote und ein paar Fische, er dankt sich, setzt, spricht die Worte, die Jünger verteilen das Brot und am Ende entlässt er die Volksmenge. Die Theologen lesen das und sagen, das ist einfach eine schlechte Nacherzählung. Da gibt es dann verschiedene Quellen, die mussten die Evangelisten irgendwie alle integrieren und bei der haben sie gesagt, naja, das lässt sich nicht ganz integrieren, naja, wir lassen sie einfach irgendwo stehen, so wie als kleines Addendum, wäre es ein Zusatz, mit dem man nicht so richtig anfangen kann, eine schlechte Nacherzählung. Aber diese Theologen haben nichts verstanden, überhaupt nichts verstanden. Dass Jesus exakt dasselbe tut wie bei der Speisung der 5000, ist der ganze Punkt der Geschichte. Das ist der Punkt der Geschichte. Jesus tut dasselbe für die Heiden wie für die Juden. Er liebt genauso, wie er in Israel liebte. Er heilt, wie er in Israel heilte. Er vertreibt Dämonen, wie er sie in Israel vertrieb. Er kam zuerst für die Kinder Israels, aber auch für die Heiden. Die Identität dieser Geschichte ist der absolute Punkt der Geschichte und kein Punkt für Kritik. Jesus liebt seine Feinde genauso wie seine Kinder. Er liebt die Heiden genauso wie die Juden. Jesus ist der Messias der ganzen Welt. Und das war eine riesige Botschaft. Wir haben vor 2 Sonntagen gelesen, die Vision des Petrus in Apostelgeschichte 10, wie 3-mal Gott ihm sagen musste, es gibt keine unreinen Tiere und keine unreinen Menschen. Damals schon hat Jesus das gelehrt. Guck mal, wie lange das gedauert hat, bis das bei ihm angekommen war. Das hat er nicht verstanden. Das war ja viel, viel später, wo er das immer noch nicht kapiert hatte. Die ganze Predigt, Markus 7, nichts, was in den Mund hineinkommt, macht einen unrein. Das hat er ja alles nicht verstanden. Das musste er alles nochmal hören, weil das für die Leute damals ein absoluter Schocker war. Und das ist der große Kontext von Kapitel 7, Vers 24 bis Kapitel 8, Vers 9, wenn ich die Linien hier nochmal neu ziehen könnte, der Kapitel, würde ich sagen, das ist ein Kapitel, weil diese 3 Wunder gehören zusammen. Diese 3 Wunder zeigen uns Jesus im Heidenland. Und das Bemerkenswerte an der Geschichte ist eben auch der Kontrast zu dem, was danach passiert. Die Heiden erleben Gott in der Wüste, sie lagern wie Schafe und erfahren den Hirten, der sie nährt. Aber die Super-Israeliten, die Pharisäer, erfahren nichts. Nichts, sie wollen es, aber sie erfahren nichts von ihm. Die Heiden sehen Jesus Gottesmacht und die Pharisäer sehen seine kalte Schulter. Gott erleben diejenigen, die ihn nicht kannten. Letztes Mal habe ich auf Jesaja 65 verwiesen, 65,1. Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten und gefunden worden von denen, die nicht nach mir suchten. Das ist genau der Punkt dieser Geschichte. Und noch etwas, was zu diesem Dreiklang dieser Geschichten im Heidenland gehört. Erinnert ihr euch an die syrophönizische Frau? Was war das Gleichnis, was Jesus ihr gab? Er sagt ihr doch, das Brot für die Kinder ist nicht für die Hunde. Was tut er hier? Er gibt den Hunden Brot, und zwar in Massen, den Heiden. Er gibt ihnen das Brot. Also auch dahingehend ist diese Geschichte eine Klammer und ein natürlicher Schluss, ein theologischer Punkt, den Markus hier bringt, den er darin sieht und der mit Sicherheit auch von Jesus intendiert war, diese Speisung so durchzuführen. Aber lasst uns ein bisschen tiefer gehen, denn unsere Frage ist ja, welche Menschen erleben Gott? Welche Menschen erleben Gott? Was muss ich tun, um Gott zu erleben? Lass uns schauen, warum gerade diese Leute Gott erlebten. Verse 2 bis 3. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Hier ist die Antwort, warum diese Leute Gottes Wunder erfahren, warum sie Gott erleben, in ganz außergewöhnlicher Weise. Und die Antwort ist, ich bin voll Mitleid. Auf Griechisch, splanchnitsomai. Splanchnitsomai. Und das ist selbst für Griechen ein außergewöhnlich komisches Wort, splanchnitsomai. Es kommt von dem griechischen Wort splankne. Und splankne ist ein Wort, das so klingt wie das, was es bezeichnet. Nämlich, wenn man ein Tier aufschneidet, macht es splankne. Und fällen die ganzen Innereien nach unten raus. Splankne. Die Innereien, das sind die Splankne. Und splanchnitsomai heißt, ich bin innerlich bewegt. Ich bin innerlich bewegt. Gott ist ein Gott, dessen Magen sich umdreht, wenn er Leid sieht. Warum? Weil er mitleiden kann. Jesus war da, wo diese Leute waren. Er war in der Wüste, er hatte Hunger. Er war auf einem Berg in Samaria und er hatte Durst. Er bat eine samaritische Frau, ihm Wasser zu geben. Er war da, wo diese Leute waren. Hebräer 2 sagt, er wurde uns in allen Dingen ähnlich, damit er ein Hohepriester würde. Aber was für ein Hohepriester? Ein treuer und barmherziger Hohepriester. Jemand, der nicht aufgibt, wenn wir Mist machen, und jemand, der unsere Angst, unser Leid, unseren Kummer kennt. Und was bewegte ihn besonders an diesen Leuten? Schaut mal hin, was er sagt. Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn, hier kommt die Begründung, sie verharren nun schon 3 Tage bei mir. Dieses Wort verharren im Griechischen, prosmenein, ist ein außergewöhnliches Wort. Prosmenein heißt so viel wie bleiben. Menno heißt bleiben und pros heißt hinzu. Also sie bleiben wegen mir hier. Sie bleiben hier schon wegen mir 3 Tage lang. Verharren ist eine ganz gute Übersetzung. Und das Bemerkenswerte ist, wir erfahren ja in Matthäus 15, dass diese Volksmenge, die sich da versammelte, kam und sie brachten Kranke zu ihm. Und Jesus heilte diese Kranken massenweise. Wir lesen ja auch davon in der Geschichte vorher, in Versen 31 bis 37 von der Heilung eines Taubstummen. Und jetzt kommt das Bemerkenswerte. Diese Volksmenge ging nicht weg, als die Leute geheilt wurden. Sie gingen nicht weg. Die israelitische Volksmenge nach der Speisung der 5000 ist auch Jesus nachgefolgt. Aber warum? Weil sie ihn zum König machen wollten. Das lesen wir in Johannes 6. Sie kamen zu ihm und sagten, erstens, gib uns mehr Brot. Und zweitens, wir wollen dich zum König machen. Zum Brotkönig. Diese Leute haben keine solchen Ambitionen. Das sind Heiden. Die wollen keinen König. Die wollen ihn schon gar nicht als König. Die haben solche Ambitionen überhaupt nicht. Die wollen einfach, ja, die wollen einfach bleiben. Stell dir das vor. Die bleiben einen Tag bei ihm. Okay, gut, Jesus heilt alle Kranken, super. Aber dann kommt Tag 2. Und es ist immer noch vielleicht ein großes Fest, aber die ersten stellen fest, unsere Proviante gehen zur Neige. Und dann kommt Tag 3, das Brot ist alle. Die ersten fangen an, Fragen zu stellen. Sollen wir nicht vielleicht heimgehen? Was machen wir jetzt eigentlich noch hier? Die Kranken sind geheilt, ist doch alles erfüllt. Die Leute sagen, ich bleib trotzdem. Ich bleib bei diesem Jesus in der Wüste. Wisst ihr, das ist ein Statement. Dieses Statement heißt, nichts da, wo ich herkomme, ist mir lieber als dieser Fremdling. Nichts da draußen ist mir wertvoller, als hier bei ihm zu sein. Keine Gewissheit von dem Leben, das ich kenne und weiß, wie es läuft, ist mir gewisser als die Ungewissheit bei diesem außergewöhnlichen Mann. Ich bleibe hier in der Wüste. Lieber einen Tag hier als 1000 woanders. Ob ich lebe oder sterbe, ich bleibe bei dir, Jesus, ich vertraue dir. Diese Heiden, das sind echte Nachfolger. Diese Heiden, das sind echte Schafe, das ist eine echte Herde. Die sind die Nachfahren der gläubigen Moabiterin Ruth, die zur Israelitin Naemi sagte, ich bin eine Heidin, aber ich folge dir. Da, wo du hingehst, da will ich auch hingehen und dein Gott sei mein Gott. Das sind Leute, die Gott erleben, in außergewöhnlicher Weise. Schafe wie diese Menschen, die ihm folgen, wo er hinführt. Und die sich auch mal in Wüsten wiederfinden, wo nichts ist. In Tagen voller Leid und Not und Mangel, wo kein Brot da ist, wie es Dennis vorhin auch wunderbar gebetet hat. Wo sie ausharren müssen und sagen müssen, Ich sehe keine Perspektive, wie es hier weitergeht. Ich komme nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber ich bleibe hier bei ihm. Diese Leute sahen ein Wunder. Wie viele Menschen schmeißen hin, wenn Gott ihre Gebete nicht beantwortet? Fangen an zu murren, wenn nicht alles gut läuft, wenn Armut einkehrt, obwohl Gott Reichtum geben könnte, jeden Moment mit einem Fingerschnipsen. Aber seht diese Menge, die tagelang immer weniger haben, bis sie fast nichts haben. Wehe jenen unter ihnen, die irgendeinem Wohlstandsevangelium angehangen haben. Wehe jenen unter denen, die taumeln wollten von Wundershow zu Wundershow. Wehe jenen unter diesen Leuten, die Jesus einfach nur nachgefolgt sind, um ihr bestes Leben hier zu haben, ihr best life now. Diese Leute werden an Tag 1 oder 2 umgedreht und gegangen. Aber das zeichnet Schafe aus. Sie sagen, ich gehe mit meinem Hirten auch an harte, karge Orte und vertraue ihm. Ich halte auch mal Leid aus, auch mal Armut, Anfeindung, Krisen oder wie wir es vorhin gelesen haben in Psalm 28, auch mal das Schweigen Gottes. Gott, du antwortest nicht. Ich höre dich nicht. Aber ich bete trotzdem zu dir und ich flehe zu deinem ich fliehe in dein Heiligtum und bete dort zu dir, auch wenn ich dich gerade nicht höre. Dieses Wunder Jesu ist ein Wunder für Menschen, die ausharren bei ihm und treu nachfolgen. Und das Wunder Jesu ist nicht so sehr ein Zeichen seiner Macht, da hätte jede Volksmenge genügt. Dieses Wunder Jesu ist ein Zeichen seiner Liebe, der sagt, wenn ich sie ohne Speise entlasse, werden sie verschmachten. Mir geht es um sie. Nicht ich will mich zeigen, sondern ich will sie retten. Deswegen bringt er ein Zeichen. Ja, und er zeigt seine Schöpfermacht und schafft Brote ex nihilo aus dem Nichts wie am Anfang der Welt. Aber das ist nicht der Punkt, um den es geht. Es geht nicht um Macht, sondern es geht um Liebe, Mitleid und Erbarmen. Was tat Jesus für sie? Lesen wir die Verse 4 bis 9. Und seine Jünger antworteten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen 7. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie dem Volk aus. Und sie hatten auch noch andere kleine Fische, und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt, und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie. In meiner Predigt über die Speisung der 5000 in Markus Kapitel 6 bin ich auf diesen Punkt hauptsächlich eingegangen. Und deswegen reiße ich ihn hier nur an. Hier ist der Punkt. Das Wunder Jesu erfahren diese Menschen dort durch die Hände seiner Jünger. Dieses außergewöhnliche Zeichen vom Himmel kommt durch ganz gewöhnliche Erdenmenschen zu den Leuten. Jesus hätte auch mit dem Finger schnipsen können und Brot direkt in den Beutel oder besser noch direkt in den Magen der Leute erschaffen können, aber er erwählte einen anderen Weg, und dieser andere Weg ist, seine Jünger zu nehmen, die absolut keine Helden, keine Leuchten oder irgendwas sind. Diese Jünger sind wieder mal in diesem Gleichnis die totalen Deppen vom Dienst, verstehen nichts. Im nächsten Geschichte, die wir lesen, kommen sie zu Jesus und sagen, Jesus, wir sind auf dem Boot, wir haben Brot vergessen. Das sind diese Leute. Das sind diese Leute, ja, mit denen wir es hier zu tun haben. Und Jesus erwählt diese Leute, die so wunderbar erfrischend so sind wie du und ich, und er wählt, durch diese Leute ein Wunder zu tun. Das ist bemerkenswert. Die Mini-Gemeinde Jesu, die nur 7 Brote und ein paar Sardinen hat, die absolut nicht in der Lage ist zu irgendwas, ausgestattet mit Personal, wo man sich denkt, Freunde, diese erwählt er. Dieses Wunder war ein vermitteltes Wunder und es sah für viele Leute total gewöhnlich aus. Die Menschen erlebten ein Himmelszeichen, aber wer nicht genau hinschaute, der sah einfach nur einen Typ, der selber Zweifel hatte, der selber nicht genau wusste, was hier passiert, der selber vollkommen überfordert war und Mundgeruch hatte. Das war das Wunder. Und die Frage ist, haben wir offene Augen für solche Wunder? Oder sind wir wie die Pharisäer und sagen, das Zeichen muss aber vom Himmel sein? Also wenn das Zeichen nicht vom Himmel ist, die totale Lightshow vom Himmel, dann nehme ich es nicht als Zeichen an. Dann ist es kein Zeichen. Das zählt dann nicht. Da sehe ich überhaupt keinen Gott und überhaupt keine Macht und überhaupt gar nichts. Wenn Gott dich durch seine Jünger, durch seine Gemeinde segnet, merkst du das? Bist du dir bewusst, dass diese Momente, in denen du vielleicht Gott am intensivsten erlebst, total gewöhnlich daherkommen? Das sind Menschen, die mit dir reden, Menschen, die dich lieben, dass es ein Wunder ist, dass überhaupt ein Wunder ist, dass wir Heiden angenommen sind, dass Jesus sein Leib, darauf werde ich heute nicht eingehen, aber in dieser ganzen Geschichte spielt ja auch der Leib. Ja, Jesus spricht genau die Worte, die er beim Abendmahl spricht. Er nahm das Brot, er brach es, er dankte und er teilt das Brot aus. Natürlich ist das auch ein Bild für das Abendmahl, für seinen Leib, den er gibt für die Heiden, dass das bereits schon ein Wunder ist. Und dass solche Wunder überbracht werden von Menschen, die ganz gewöhnlich aussehen. Dort und hier. 1. Korinther 12, 27 steht, ihr seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und weißt du, was das heißt? Christus ist hier. Sein Heiliger Geist hat ein Wunder getan, indem er Menschen genommen hat, sie ausgerüstet hat, eine spezielle Funktion wahrzunehmen in der Gemeinde, die wie ein Glied an einem Leib ist, und dass hier der Arm Gottes ist, irgendwo. Irgendeiner von uns ist der Arm Gottes, der dich hält, wenn du Kummer hast. Irgendjemand ist dein Finger, der dir zeigt, wo du lang gehen sollst. Irgendjemand ist sein Mund, der zu dir spricht. Wisst ihr, in Jesus' Zeit wollten die Leute Gott erleben. Hey, da waren 400 Jahre, die die Theologen die 400 stillen Jahre nannten, von Maleachi bis Matthäus. Ja, diese Zeit, wo in eurer Bibel steht das Neue Testament. Keine Offenbarung Gottes. Eine wilde Zeit, wow, wilde Zeit, Makkabäer und was auch immer. Vieles passiert, aber Gott sprach nicht. Die Leute wollten Gottes Wort erleben, die wollten von Gott hören. Die Leute wollten von Gott mehr. Und warum verpassten sie ihn? Weil sie nicht ertragen konnten, dass Gott sich einen ganz gewöhnlichen Leib erwählt, durch ihn Wunder zu tun. Und das ist die Gemeinde. Gott erwählt sich heute einen ganz gewöhnlichen Leib, seine Wunder zu tun. Auf Erden. Der müde ist, der mal abgequält ist. Und alle, die das nicht akzeptieren konnten, verpassten die Wunder, auch wenn sie vor ihren Augen geschahen. Was lernen wir aus der Speisung der 4000? Ganz, ganz viel. Sicherlich, Gott nimmt die Heiden an. Gott gibt den Heiden das Brot, das den Kindern zusteht. Es ist der dritte Dreiklang im Heidenland. All diese Dinge sind wahr, aber wir erfahren noch etwas. Wir erfahren etwas über die Qualität, die Eigenschaften der Leute, die Gottes Wunder erfahren, die Gott erleben, nämlich treue Schafe, die ihm folgen, auch in die Wüste und bei ihm bleiben. Deswegen wandle nah bei Jesus und lass Gott einfach Gott sein. Kehre ihm nicht den Rücken, wenn Not zunimmt. Und wenn du keinen Ausweg siehst, wenn du denkst, Gott könnte doch jetzt alles besser machen, aber er tut's nicht. Gott antwortet mir nicht, wie Psalm 28 sagt. Aber er ist mitleidig mit den Seinen. Sei ein Schaf und er wird dich füttern. Aber eines tu nicht, und damit kommen wir zu unserer zweiten Geschichte. Eines tu nicht. Stell dich nicht hin und mache Zeichen und Wunder und Heilungen und die Lightshow zur Bedingung für deinen Glauben an Gott. Und ich mag hier ein kleines Stück weit zum Chor predigen, wie man so schön sagt. Und dennoch, vielleicht ist es auch in deinem Leben so, dass du sagst, ich würde ja Gott mehr vertrauen, wenn ich irgendwie mal was Besonderes von ihm sehen würde, was Besonderes erleben würde. Ich glaube das alles ja schon irgendwie, wenn ich es lese, aber so richtig sicher bin ich mir nicht, wenn ich so ein Zeichen vom Himmel hätte. Das wäre mal was. Da würde ich dann aber richtig glauben oder dann würde ich mal richtig loslegen. Und dann würde ich mal meine Sünden lassen, dann würde ich auch mehr Bibel lesen, dann wäre ich auch freundlicher zu meinen Eltern oder zu meinen Kindern oder zu meiner Frau, zu meinem Mann. Das wäre dann mal was. Lass uns die Verse 10 bis 13 lesen. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Das muss ich kurz kommentieren. Ihr erinnert euch bestimmt an Markus Kapitel 5, wo Jesus in Kapernaum ist, und dann fährt er auf die andere Seite des Sees, in dieses Gebiet der Gadarener. Dort heilt er den Besessenen. Die Leute kommen zu ihm hinaus, nachdem der Besessene geheilt ist und deren Schweineherde ins Meer gerannt ist, und sagen zu ihm, geh weg von hier, und er fährt zurück. Also er kam für einen Menschen über den See. Also er war die ganze Zeit in Galiläa, fuhr über den See, wurde dort abgelehnt und kam zurück. Das ist genau die Spiegelgeschichte. Er ist im Heidenland, die ganze Zeit im Heidenland, wirkt in der Dekapolis. Er kommt einmal zurück, setzt in Galiläa Fuß. Die Leute kommen zu ihm, streiten mit ihm, fordern ein Mittel vom Himmel. Er dreht ihnen den Rücken zu und geht wieder zurück ins Heidenland. Und der Rest von Kapitel 8 spielt nicht mehr in Israel. Die großen Meilensteine, der große Klimax in Kapitel 8 spielt nicht in Israel. Wir haben hier eine Spiegelgeschichte zu dem, was den Heiden in Kapitel 5 passierte. Aber gut, Jesus unterbricht seine Reise im Heidenland und kommt nach Dalmanuta, das ist ein kleiner Hafenplatz. Man weiß nicht genau, wo der ist, wahrscheinlich zwischen Magdala und Kapernaum. Aber er kommt wieder nach Israel. Ganz kurz kommt er nach Israel. Und das, was er dort erlebt in Israel, ist einfach nur eines. Wenn ich gesagt habe, diese drei Geschichten im Heidenland sind wie ein Dreiklang, dann kommt hier ein Misston. Ein Ton, der überhaupt nicht passt in dieses andere hinein. Und dieser Misston wird eben bedeutsamerweise nicht gespielt von irgendwelchen Heiden, sondern eben von den Israeliten, von den Pharisäern. Die Kontraste zwischen diesen beiden Geschichten sind beträchtlich. Am bedeutsamsten sicherlich, dass die Pharisäer ein Zeichen fordern, aber keins bekommen, während die Menge der Heiden kein Zeichen verlangt und eins erlebt. Aber es gibt noch mehr Kontrastpunkte. Hier sind einerseits Juden, die Jesus unbefriedigt wegschickt. Dort sind Heiden, die er satt macht, steht explizit drin. Und sie wurden alle satt in Vers 8. Sie wurden satt. Ein wunderschönes Wort im Griechischen. Chortizo kommt von chortos, das Gras, gefüttert sein, so voll sein, dass ein Tier nicht einen weiteren Bissen essen mag. Aber weitere Kontraste. Juden, über die er seufzt, es steht ausdrücklich drin, er seufzt. Dieses Wort seufzt kommt nicht nur in der Bibel nur einmal vor, in der ganzen griechischen alten Literatur kommt es nicht mal 30 Mal vor. Dieses Wort ist unglaublich stark. Das ist ein von tief innen kommendes Seufzen, so nach dem Motto, mit euch weiß ich nicht mehr weiter. Über sie seufzt er, über die Heiden empfindet er Mitleid. Zwei Empfindungen, die hier in diesen beiden Geschichten auch Kontrast sind. Dort sind die skeptischen Juden, die Forderungen haben, und hier sind die treuen Heiden, die einfach nur Nöte haben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist wie zwischen einer Schafherde und einem Rudel Rechtsanwälte. Also, was wollen diese Pharisäer? Die Pharisäer, schreibt Markus, sie gingen hinaus. Wie eine Militärphalanx kommen sie an und sie fingen an, mit ihm zu streiten, mit ihm zu kämpfen, indem sie ein Zeichen vom Himmel forderten. Ein Zeichen vom Himmel, kannst du dir das vorstellen? Das, wofür Jesus bekannt war, war nicht, das ist der Sohn Gottes, das ist der Messias, der am Kreuz die Sünden der Welt trägt. Das, wovon Jesus bekannt war, war Wundertun. Das war der Wundertäter. Selbst im Heidenland hatten sie gehört, dieser Mensch tut Wunder, dieser Mensch heilt Unheilbare. Und diese Leute wollen ein Zeichen sehen, ein Wunder, noch irgendwas anderes. Und das Zweite, was witzig ist, ist, in Markus Kapitel 3, ihr erinnert euch vielleicht diese fünfte Konfliktgeschichte, heilt Jesus am Sabbat einen Mann mit einer verkrümmten Hand in einer Synagoge und alle sehen es. Die ganzen Leute sitzen da, er sagt, streck deine Hand nach vorne und er heilt die Hand vor aller Augen. Und in diesem Moment sagen die Pharisäer, der Mann gehört getötet. Das war der Grund, warum sie ihn umbringen wollten. Ein Zeichen vom Himmel. Ja? Was soll Jesus noch machen? Seinen Namen in die Wolken schreiben. Seht ihr, das Problem ist nicht, dass es keine Wunder gibt, die sie hätten glauben können. Das Problem ist, dass ein Wunder erst dann zum Zeichen wird, wenn man die gleiche Sprache spricht. Diese Wunder sind in einer Schrift geschrieben, die Pharisäer nicht kennen. Diese Wunder sind für sie keine Hinweisschilder, keine Hinweiszeichen. Warum? Weil sie weder Ohren haben zu hören, noch Augen haben zu sehen. Sie sind wie ein kleines Kind, das im Auto sitzt und von einem Hauptstraßenschild steht und sagt, was ist denn das für ein viereckiges Spiegelei? Versteht ihr? Sie verstehen das Zeichen nicht. Sie verstehen das Zeichen nicht. Und ein kleines Kind, das nicht lesen kann, und es steht vor einer Schrift, die es nicht entziffern kann, weil es die Sprache nicht versteht, damit diese Symbole Zeichen werden, die etwas bedeuten. Für sie tat kein Zeichen irgendetwas. Diese Pharisäer wollten Gott erleben, aber, und das ist der Punkt, den sie hier bringen, sie wollen Gott erleben, nicht so, wie Gott will. Jesus sagte, ihr erlebt mich, indem ich euch Gutes tue, indem ich heile, indem ich Kranke gesund mache am Sabbat und sonst wann, indem ich Brot vermehre und euch zu essen gebe. Aber sie sagten, nee, das zählt nicht. Also so wollten wir jetzt Gott nicht erleben. Schon gar nicht wollen wir Gott irgendwie erleben mit diesen ganzen komischen Jüngern. Das lege ich Ihnen jetzt in den Mund, aber das wäre sicherlich auch Ihr Punkt gewesen. Ihre Forderung klingt ziemlich geistlich. Jesus, offenbare dich. Jesus, sende ein Zeichen, zeig uns etwas vom Himmel, aber dahinter steckt nackter Unglaube. Und der Eigendünkel zu sagen, Gott, du musst funktionieren, so wie ich das will. Bitte mache was ich als göttlich akzeptieren kann. Wisst ihr, in der Schrift ist die Forderung nach himmlischen Zeichen oft kein Ausdruck von echtem Willen, Gott zu erleben, sondern entweder Unglaube oder Entertainment-Sucht. Auch das gibt es. Es gibt Menschen, die sagen, Gott, ich will mehr von dir sehen. Gott, ich will ein Zeichen von dir sehen. Einfach um des Nervenkitzels willen. In Lukas 23,8 lesen wir von dem Herodes, von dem wir heute in der Apostelgeschichte lasen. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte. Oh. Herodes freute sich sehr, als er Jesus erblickte. Wow, was wollte er von ihm? Denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte. Und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Paulus stellt resigniert fest in 1. Korinther 1, 22, während die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Seht, was Paulus dieser Zeichenforderung entgegenstellt. Wir predigen Christus den Wundertäter, wir predigen Christus den Heiler, den Wasserläufer und Weinverwandler. Nein, wir predigen Christus, der am Kreuz starb. Das ist das, was wir denen predigen, die Zeichen und Wunder wollen. Sie fordern Zeichen, wir aber predigen das Kreuz. In Gottes Augen war nämlich diese ganze Zeichen, dieses ganze Zeichenfordern eins. In Vers 11 lesen wir, um ihn zu versuchen. Es war eine Versuchung. Und es würde mir nicht hinlangen, aber ich möchte es euch einfach als Impuls mitgeben. Ich glaube, diese beiden Geschichten entwickeln noch ein weiteres Thema. Nämlich diese Menge, die da in der Wüste zusammenkommt, die bei Jesus ausharrt, in Mangel, das ist wichtig, 3 Tage lang, tut etwas, was die Israeliten in der Wüste nicht taten. In der Wüste bei Gott bleiben ist nämlich ein ganz, ganz eigenes Thema und ein super spannendes Thema, wenn ihr euch mal damit beschäftigen möchtet. Bei Gott in der Wüste bleiben, in Momenten des Mangels, wenn ich nichts verstehe, wenn alles schief geht, wenn es nicht weitergeht und ich nicht weiß, wie morgen werden wird, dann bei ihm zu bleiben, das ist etwas, was reife Schafe auszeichnet. Aber was taten die Israeliten damals? Hört mal hin, Psalm 78. Sie fuhren fort gegen ihn, gegen Gott zu sündigen und den Höchsten zu erzürnen in der Wüste. Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten nach ihrem Gelüste. Und sie redeten gegen Gott und sprachen, kann uns Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Siehe, er hat den Felsen geschlagen, dass Wasser daraus floss. Kann er aber auch Brot geben? Wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? Darum, als der Herr das hörte, da wurde er zornig und Feuer entbrannte gegen Jakob. Ja, Zorn stieg auf gegen Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht auf seine Rettung vertrauten. Diese Leute forderten Versorgung und Wundertaten, die ihrer Vorstellung von Gott entsprachen, nämlich Fleisch, und sagten, uns geht's schlecht, wir haben die Lösung, Gott kann's tun, wird's bald? In 2. Mose, Kapitel 17, Vers 6 lesen wir, dass der Ort, an dem sie das sagten, einen bestimmten Namen erhielt, nämlich Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels, weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Seht ihr, dass das genau die gleiche Sünde ist, die die Pharisäer tun? Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Diese Leute hatten keine Ahnung. Die waren umgeben von den Wundern Gottes, wie er sie gerettet hat aus Ägypten. Und man fragt sich, wie können sie das Ganze ignorieren? Und sie fragen, ist der Herr in unserer Mitte? Und bei den Pharisäern ist es exakt das Gleiche. Das war die Geschichte Israels, das ewige Zagen in der Wüste, Murren in der Wüste, Meckern in der Wüste. Ach, wär's doch so, ach, hätten wir damals nicht. Und jenes, und es ging dahin, dass sie forderten von Gott ein ewiges Testen Gottes. Und was für ein Kontrast zu dieser Volksmenge der Heiden, die Jesus einfach nachfolgte. In die Wüste, wo nichts war, wo sie Mangel litten. Warum? Weil sie ihm vertrauten. Jesus sagt in Vers 12, dieses Geschlecht wird kein Zeichen erhalten. Was war so besonders an diesem Geschlecht, an dieser Generation? Nun, das war die Generation, die Gottes Wirken sah. Jesus war unter ihnen, nicht unter uns. Jesus ist nicht hier, so wie er damals da war. Und das ist genau das Gleiche, was mit den Israeliten der Wüste war. Das war die Generation, die Gott erlebte wie keine andere Generation. Die Wunder erlebten über Wunder. Und er sagt, diese Generation wird nichts sehen als Gottes kalte Schulter. All das war ihnen nicht genug und kein Zeichen für sie. Was können wir daraus lernen? Erstens, Gott erleben die Menschen, die Jesus treu nachfolgen, so wie Schafe, auch und gerade in den schwierigen Zeiten des Lebens. Nirgendwo hat das Volk Gottes mehr Wunder erlebt als in der Wüste. In Zeiten ihres größten Mangels erwies sich Gott am mächtigsten an jenen, die ausharrten bis zum Schluss. Deswegen sei treu und folge ihm nach. Und zweitens, achte nicht gering die Menschen, die dir Gottes Wunder überbringen. Zweitens, Gott schenkt Zeichen und Wunder, wie er will. Hast du dich schon mal gefragt, warum in der Bibel Zeiten von Zeichen und Wundern vorkommen und dann passiert ganz lange nichts? Da gibt es so Zeiten wie bei Mose und Josua und Elia und Elisa und Jesus und den Aposteln. Da Zeichen und Wunder überall. Wir lesen später noch in der Apostelgeschichte, dass selbst das Schweißtuch des Petrus Menschen gesund machte. Und dann lesen wir, wie er an Timotheus Jahre später schreibt, Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich krank in Milet zurück. Wie bitte? Paulus ließ Trophimus krank in Milet zurück? Der konnte doch mit seinem Schweißtuch heilen. Versteht ihr? Diese Zeiten von Zeichen und Wundern waren bestimmte Cluster, die einen Zweck hatten, und das war, dass Gott seine Boten mit einem Stempel versah vor aller Augen, der sagte, diese Leute kommen von mir. Die hatten keinen anderen Ausweis. In Hebräer 2 lesen wir, dass diese Errettung, das Evangelium, zuerst durch den Herrn verkündigt und uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden ist, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Gott bestätigte das, Vergangenheit, perfekt abgeschlossene Vergangenheit, er bestätigte es und ist fertig mit Bestätigen, wodurch? Durch Zeichen und Wunder. Die Zeit der Zeichen und Wunder ist immer eine Zeit der Bestätigung von Menschen, wenn etwas Neues kommt. Gott bestätigte den neuen Bund durch Zeichen und Wunder. Und diese Zeichen und Wunder hatten eine Funktion, die zeitlich begrenzt war. An die Korinther schreibt Paulus in 2. Korinther 12, Vers 12, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkung. Paulus verteidigt seinen Aposteldienst und sagt, ich habe Wunder und Zeichen getan, die mich als Apostel auswiesen. Was bedeutet das? Es bedeutet, die normalen Christen taten solche Zeichen nicht, sonst wäre es keine Besonderheit von Aposteln gewesen. Die Apostel wussten, dass sie eine besondere Kraft und Macht erhalten hatten, Dinge zu tun, die kein anderer tun konnte, auch kein anderer Christ. Und warum? Weil sie das Fundament waren, auf dem der Christus seine Gemeinde gegründet hat. Was will ich damit sagen? Große Dinge von Gott zu erwarten und dafür zu beten, ist absolut keine Sünde. Für Heilung zu beten ist keine Sünde. Es ist uns geboten. Auch für Wunder zu beten ist absolut in Ordnung. Auch von Gott Außergewöhnliches zu erwarten, damals wie heute, das sollten wir tun. Aber es gibt ein ungesundes Interesse an Zeichen vom Himmel, die kein Ausdruck von Glauben, sondern von charismatischer Schwärmerei sind. Und sie entspringen nicht einem demütigen Schafsglauben, sondern einer Vorstellung von Gott, dass Gott sich an unsere Vorstellung anzupassen hat. Und sie verachten die tägliche Wüstenversorgung, die Gott uns auf der Reise gibt. Das sind Leute, die sagen, dieses tägliche Manna, das ist mir viel zu gewöhnlich, ich habe es satt, das kriege ich jeden Tag, jede Woche in der Gemeinde, diese komische Predigt, jeden Abend mein Vater, der die Abendandacht hält, jedes Mal mein Freund, der mich ermahnt mit einem Bibelwort, dieses komische Manna, ich bin es satt, mir kommt es zu den Ohren raus, ich will was Neues, ich will Fleisch. Das ist genau die Geschichte Israels in der Wüste. Aber sehen wir die Wunder, die uns Gott damit tut? Die Predigt, Vater und Mutter, Freunde, die Bibel, unsere Errettung, dass wir das Brot der Kinder Israels genießen dürfen. Diese Leute können das Wunder daran nicht mehr erkennen und Gott nicht mehr erleben, obwohl sie ihn täglich um sich haben. So soll es nicht sein. Zeichen und Wunder sind nicht der Normalmodus unseres christlichen Lebens. Und Gott hat Zeichen und Wunder nicht erwählt, um unseren Glauben zu stärken. Eine Geschichte möchte ich dazu noch lesen. Lukas 16, Vers ab 27. Es ist die Geschichte des Lazarus und des reichen Mannes. Der reiche Mann ist in der Hölle und spricht zu Abraham. So bitte ich dich, Vater, er meint Abraham, dass du ihn das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihnen, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, Jesus, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Wir haben das bekommen und das sollen wir hören. Das ist ein Wunderwerk sondergleichen und zeugt von Wundern sondergleichen. Jesus sagte, warte nicht auf Wunder, sondern lies dieses Buch. Wenn dich das nicht begeistert, dass der Sohn des Gottes auf die Erde kam, deine Sünde am Kreuz trug, dass er Tote zum Leben erweckte, dass er auffuhr in den Himmel und dort sitzt, dann gibt es nichts, womit ich dich begeistern kann und möchte. Ich habe Mitleid, sagt Jesus. Und das Wunder geschah für all jene, die ausharrten in der Wüste, an Orten von Mangel und Not. Ich habe Mitleid, sagt Jesus, über jene, die nah bei mir sind, die sagen, lieber bei dir als irgendwo sonst auf der Welt. Und die Frage ist, sind das unsere Worte, ist das unser Leben? Denn dort an diesen Orten haben wir eine gute Chance, Gott zu erleben und die Wunder Gottes zu erwarten. Amen. Lass uns kurz eine Zeit nehmen, wo wir über das Gehörte nachdenken und zu Gott beten.